Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Abriss der kommenden prophetischen Ereignisse.
Also, in der Endzeit wird Ägypten mit dem Antichristen zusammenstoßen. Also dieser Friede mit Ägypten war ja sowieso kein Friede. Haben mir die Ägypter selber erzählt. Sadat hat nur Frieden gemacht, weil er Israel nicht zerstören konnte. Er habe gesagt, das muss eine spätere Generation machen, wir müssen Frieden schließen. Also das habe ich nicht in der Zeitung bei uns gelesen, sondern in Ägypten gehört. Nun, Ägypten wird mit Israel zusammenstoßen. Dadurch wird die israelische Armee im Süden mit dem Süden beschäftigt sein und das gibt eine Gelegenheit. Wir lesen weiter. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Ach, jetzt haben wir schon wieder einen schwierigen Begriff. Der König des Nordens, wer ist das? Nun, in Daniel 11, 1 bis 35 kommt der König des Nordens dauernd vor. Und das war immer eine Bezeichnung für Syrien. Aber damals für das großsyrische Reich, das bis nach Indien ging. Also über zentralasiatische Gebiete bis nach Indien. Großsyrien, der König des Nordens. Denn von Israel aus ist das im Norden und Ägypten im Süden. Immer von Israel aus gesehen. Jetzt können wir einen Schlachtplan zeichnen. Effektiv, wir können also der Armee vorzeigen in Israel, wie das genau gehen wird. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen. Dadurch, dass Israel im Süden abgelenkt ist, können die Attacke machen aus dem Norden. Mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Das heißt, die kommen auf dem Landweg und auf dem Wasserweg übers Mittelmeer. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. So, wieder Wasser. Jetzt haben wir genau wieder diesen Verwüster, der über Jerusalem ausgegossen wird. Und es entspricht wieder in Daniel 9,26c die überströmende Flut. Also er wird in die Länder eindringen, wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zierde. Das Land der Zierde, ein Ausdruck, der wiederholt vorkommt, ist immer das Land Israel, das heilige Land. Das herrlichste von allen Ländern der Erde. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Das ist also ein riesiger Nahostkrieg. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom entspricht Südjordanien. Und Moab, Mitteljordanien. Und die vornehmsten der Kinder Ammon, das ist Nordjordanien. Der Städtenamen Amman kommt übrigens noch von Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Syrien wird also sogar Ägypten erobern. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen und Libyer und Kusch werden in seinem Gefolge sein. Libyen ist klar, was das ist, ja? Und Kusch ist in der Bibel eine Bezeichnung für das Gebiet südlich von Ägypten. Also Sudan, Äthiopien, Eritrea. Und interessanterweise ist der Sudan ein ganz stark islamisches Land, das ja seit Jahren einen heiligen Krieg führt gegen die Christen dort, wo Hunderttausende ermordet worden sind. Also, Sudan und Libyen arbeitet mit Syrien zusammen. Ja, und was geschieht dann, wenn er in Ägypten ist? Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. In Ägypten, und da gibt es Gerüchte aus dem Norden. Ja, wir wissen, dass das Römische Reich verbündet sein wird für 7 Jahre mit Israel unter dem Antichristen. Dann müssen sie natürlich Militärhilfe leisten, wenn Israel überrannt wird. Und so wird das Römische Reich, übrigens zum Römischen Reich muss ich noch erklären, nach Offenbarung 13 kommt das Römische Reich wieder. In Offenbarung 13 sieht ja Johannes ein Tier aus der Erde kommen. Und zwar ist es ein Tier, das Daniel früher schon mal in einem Traum gesehen hat. Und dieses Tier bei Daniel ist ganz eindeutig das Römische Reich. Und nun sieht Johannes auch dieses Römische Reich, das als furchtbare Bestie wieder aufsteigt. Und dann wird ihm erklärt in Offenbarung 17,8, das Tier, das du sahest, war und ist nicht und wird wieder aus dem Abgrund auftauchen und ins Verderben gehen. Da wird erklärt, schau, das Römische Reich hat 3 Phasen, wie die 3 Zeitstufen der Grammatik. Es war, ist nicht, es wird sein. Und wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich. Das ist untergegangen, und jetzt, seit dem Zweiten Weltkrieg, vereinigt sich Europa wieder schrittweise in einem langen Prozess zu einer Großmacht, einer Wirtschaftsmacht, zu einer Militärmacht. Und einer unserer Staatssekretäre, der ehemalige Dr. Franz Blankart, ein promovierter Philosophe, hat gesagt, als Europabefürworter, ein heilig römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Das ist die Stoßrichtung des neuen Europas. Luss, vor Jahrzehnten ein Vorreiter der europäischen Einheit, hat geschrieben, Europa, die europäische Einheit müssen wir nicht schaffen, sondern lediglich wiederherstellen. Also, das Römische Reich kommt in der Endzeit wieder. Das heißt, in der Zeit, in der das jüdische Volk ins Land der Väter zurückkehrt. Und unter dem Antichristen wird es einen Bund haben für 7 Jahre mit Israel. Wenn Israel von Syrien überrannt wird, muss das Römische Reich intervenieren. Gut. Und wenn sie aufmarschieren wollen im Nahen Osten, wo sollen die Kriegsschiffe aus Europa hin? Ja, in den Hafen von Israel. Wo ist der heute? Der ist nicht mehr in Joppe, da bei Tel Aviv unten, wie früher. Und zur Zeit von Jona schon, ja? Jaffa, Joppe. Der ist heute in Haifa. Und im Hinterland von Haifa gibt es einen wunderbaren Aufmarschort für eine große Armee. Eine riesige Ebene. Harmagedon. Und es gibt dort auch einen der größten Militärflughäfen von Israel mit Abschussrampen, Abflugrampen in alle Himmelsrichtungen. Man muss mal schön schauen, vom Karmel runter sieht man ihn. Dann 4 Pisten. Ideal für die Flugzeuge, um dort aufzumarschieren. Also das Römische Reich wird nach Harmagedon kommen, um Israel unter dem Antichristen beizustehen. Und wenn nun diese Verschiebung stattfindet, ist das natürlich schlimm für Syrien in Ägypten, denn sie hören dann von Norden her Gerüchte. Und das könnte gefährlich werden. Aber auch Gerüchte aus dem Osten. Und wir lesen in Offenbarung 16, wo Harmagedon erwähnt wird, da lesen wir nicht nur von dem römischen Reich, das nach Harmagedon aufmarschiert, Offenbarung 16, 13 bis 16, sondern in Vers 12 lesen wir schon, und der Sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige bereitet würde, die von Sonnenaufgang her kommen. Da gibt es nicht nur eine Intervention vom Römischen Reich her, von Ägypten aus im Norden, Gerüchte aus dem Norden, sondern da auch Gerüchte aus dem Osten. Es wird nicht erklärt, welche Könige aus dem Osten. Darum, wir brauchen nicht zu spekulieren. Wenn die Bibel nicht eindeutig ist, dann bleiben wir auch nicht eindeutig. Und wenn sie eindeutig ist, dann werden wir auch eindeutig. Aber da ist eine Intervention auch aus dem Osten. Und das erschrickt Syrien. Und da muss Syrien wieder kämpfen um die Position im Land Israel. Ich lese weiter, Vers 44. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das Meer ist das Mittelmeer und der Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg. Also wir können genau zeichnen, den Schlachtplan, Syrien geht nach Ägypten, dann kommt die Verschiebung. Ich habe das vor Jahren an einer Messeausstellung in Luzern jeweils illustriert mit einem großen Relief. Da waren Panzer und Flugzeuge drauf. Und habe ich den Leuten, so, die vorbeikommen sind, erklärt, schaut ihr, der Syrien, der König des Nordens, wird also da eine Intervention machen. Da haben wir das schön gezeigt mit den Panzern, wie sie nach Ägypten gehen. Dann kommen Gerüchte aus dem Norden, die erschrecken ihn, weil die europäische Armee nach Harmagedon aufmarschiert. Und ja, so konnte man das schön alles erklären. Und dann gab es noch einen Bibelvers, den man aufleuchten lassen konnte, schon vor Jahren, recht technisch, ja. Und da hieß es, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du errettet werden. Ja. Wenn man diesen göttlichen Gerichten in der Zukunft entgehen will, gibt es nur den persönlichen Glauben und die persönliche Umkehr zu Jesus Christus. Nun, also da kann man auch wieder schön zeigen, da kommt die syrische Armee, stellt sich auf zwischen Mittelmeer und Tempelberg. Das ist südlich von Harmagedon. Ja, die können ja nicht in Harmagedon jetzt wieder aufmarschieren. Und was heißt es weiter? Und er wird zu seinem Ende kommen. Und niemand wird ihm helfen. Und wir werden noch gleich sehen, das ist der Moment, wo Jesus Christus auf dem Ölberg, das ist gerade östlich vom Tempelberg, erscheinen wird. Und er wird all diese Armeen, die gegen Jerusalem gekommen sein werden, wird er vernichten. Er wird zu seinem Ende kommen. Also wir sehen Daniel 9, das ist wirklich ein Konzentrat. Unglaublich. Und ich hoffe, dass vielleicht ein paar Dinge vielleicht im Puzzle klar geworden sind bis jetzt, aber wir gehen weiter. Wir repetieren, indem wir weitergehen. Aber ich würde sagen, machen wir mal zuerst eine Pause von 5 Minuten. Können wir etwas singen und es ist wie Apostelgeschichte 20, 1, als der Tumult aufgehört hatte. Gut, das braucht immer seine Zeit. Wir haben nun uns eine Übersicht verschafft über die Prophetie mit den 70 Jahrwochen. Das soll uns nun ein Raster geben, um die weiteren prophetischen Einzelheiten der Bibel einordnen zu können. Wir haben also gesehen, diese 69 mal 7 Jahre bis zum ersten Kommen Christi, dann diese lange Zwischenzeit, das ist eigentlich die Zeit, in der das jüdische Volk leidend unter den Völkern zerstreut war, und dann die Endzeit, wo die 70. Jahrwoche kommt. Aber was soll nach der 70. Jahrwoche kommen? Da kommt nun die Vollendung für Jerusalem und das jüdische Volk. Und das ist das tausendjährige Reich, was wir hier auch auf der Folie eingezeichnet haben. Nach 70 Jahrwochen kommt es zur Vollendung. Jetzt gehen wir auf dem Blatt weiter und beschäftigen uns mit dem chronologischen Plan der Offenbarung. Dazu brauchen wir die Folie 2, die Zeitachse und die Offenbarung. Damit setzen wir eigentlich dort fort, wo wir heute Morgen aufgehört hatten. Wir haben hier auf diesem Plan eine Übersicht über die gesamte Offenbarung. In Kapitel 1, da erschien der Herr Jesus als der verherrlichte Mensch, als der Richter über die Welt, dem Johannes auf Patmos. Und er sagte ihm, er soll nun schreiben, was ihm diktiert wird. Das sind die 7 Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Ich habe heute Morgen erklärt, dass diese Sendschreiben zusätzlich zu ihrer wörtlichen Bedeutung auch eine prophetische Bedeutung haben. Die 7 Zeitperioden in der Kirchengeschichte entsprechen, und zwar von der Zeit der Apostel bis in die heutige Zeit, oder wir können sagen, bis in die Endzeit. Wann soll die Entrückung stattfinden? Nun, die Entrückung schließt die Kirchengeschichte gewissermaßen ab. Und in Offenbarung 4, Vers 1, nach den Sendschreiben, erlebt Johannes eine Entrückung in den Himmel. 4,1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Johannes wird durch eine Stimme wie eine Posaune hinaufgerufen in den Himmel. Bei der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende wird die Gemeinde entrückt werden in den Himmel, und dabei wird die Posaune Gottes erschallen, das Schofarhorn Gottes. Johannes kommt im Himmel an und sieht im Allerheiligsten den Thron Gottes und darum herum 24 Throne mit 24 Ältesten. Die haben weiße Gewänder, Priesterkleider und goldene Kronen. Sie sind Könige und Priester. 24, das entspricht den 24 Priesterklassen aus dem Stamm Levi. Nun, in Offenbarung 1, Vers 5 wird erklärt, wer diese Leute sind. Die sind Priester und Könige. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asia sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Vers 5b. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gläubigen der Gemeinde sind Könige, ein Königtum, und sie sind Priester. Johannes kommt in den Himmel und sieht die 24 Häupter aller Priesterklassen versammelt. Sie sind da, ja? Sie sind alle da. Das heißt, die Gemeinde ist im Himmel versammelt. Alle Erlösten sind versammelt, die Könige und Priester sind. Dann sieht Johannes das Lamm Gottes in der Mitte des Thrones. Das Lamm Gottes nimmt das Buch mit den 7 Siegeln zur Hand. Es allein ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und ab Kapitel 6, Vers 1, wird ein Siegel um das andere geöffnet. Und dabei kommen schreckliche Gerichte über die Erde, die allerdings immer intensiver werden. Und zwar ist dieser Gerichtsablauf so aufgebaut. Zuerst werden 6 Siegel geöffnet. Sie bringen Gerichte, die nach der Entrückung der Gemeinde erfolgen werden. Aber wenn dann das 7. Siegel geöffnet wird in Kapitel 8, Vers 1, da kommt es ganz besonders schlimm in der Folge. Wir können sagen, man kann das im Detail dann noch beweisen, aber ich sage es mal als Behauptung, das 7. Siegel eröffnet die große Drangsal, die schrecklichste Notzeit für die Welt seit Anfang der Welt. Aber wenn das 7. Siegel geöffnet wird, geschieht zunächst gar nichts. Im Gegensatz zu den früheren. Und da kommen 7 Engel mit Posaunen. Das sind eigentlich die 7 silbernen Posaunen, die man aus dem Tempel kennt. Die blasen und bei jeder Posaune kommt ein ganz schlimmer Schlag über die Welt. Aber wenn dann die 7. Posaune kommt, dann geschieht zunächst gar nichts. Aber in der Folge kommen 7 Engel aus dem himmlischen Tempelhaus heraus, die haben 7 goldene Schalen. Das sind diese Opferschalen im Tempel, die man mit Blut füllte von den Opfern. Die gießen das aus auf die Erde. Einmal wird das Meer zu Blut und alles Leben wird getötet. Ja, das sind diese Opferschalen mit dem Blut. Schreckliche Gerichte kommen über die Erde. Nun verstehen wir, die 7. Posaune besteht inhaltlich aus diesen 7 Schalengerichten. Ich fasse nochmals zusammen. Zuerst die Entrückung. Offenbarung 4, Vers 1. Dann kommen 6 Siegel. Das sind die Gerichte nach der Entrückung, aber noch vor der großen Drangsalszeit. Dann kommt das 7. Siegel und das besteht aus 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichten. Und dann in Offenbarung 19, 11 kommt der Herr Jesus Christus wieder mit seinen Begleitern, die sind bekleidet in weiße Kleider und folgen ihm. Wer ist das? Das sind wieder diese Priester. Die Priester werden bei der Entrückung hinaufgeholt, um dann bei der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit ihn begleiten zu können. Also da haben wir auf dem Plan die Entrückung. Dann kommt eine Übergangszeit mit den 6 Siegeln. Aber dann kommt das 7. Siegel, das eröffnet die totale Katastrophe. Das ist die große Drangsalszeit. Und am Ende davon, man sieht ja unten immer die Kapitel angegeben, am Ende davon in Kapitel 19 kommt der Herr Jesus Christus vom Himmel auf die Erde, zum Gericht. Und danach, Offenbarung 20, wird das tausendjährige Reich auf Erden errichtet. Nach dem tausendjährigen Reich, Offenbarung 20, gibt es nochmals einen kurzen Aufstand, Offenbarung 20, 7 bis 10. Und danach kommt die Auflösung von Himmel und Erde und das Gericht, das Endgericht über die Toten, Offenbarung 20, 11 bis 15. Und dann in Kapitel 21 die neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. So gibt uns also die Offenbarung einen wunderbaren Raster mit ganz klaren chronologischen Abläufen. Entrückung, Siegel, Posaunen, Schalen und die Wiederkunft Christi, tausendjähriges Reich, neuer Himmel und neue Erde. Übrigens, das erste Siegel möchte ich gern kurz besprechen. Offenbarung 6, 1 und 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm, und sieh, und ich sah, und sieh ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Ein Reiter auf einem weißen Pferd, das ist eigentümlich. Mit einer Krone. Ganz am Ende, in Offenbarung 19,11, kommt der Herr Jesus Christus wieder. Er ist ein Reiter auf einem weißen Pferd. Und zwar kommt er als König. Er trägt viele Diademe. Das sieht so ähnlich aus. Nun, der zweite weiße Reiter in der Offenbarung, das ist Jesus Christus. Das ist klar. Er wird genannt das Wort Gottes, König über alle Könige. Wer ist dieser erste weiße Reiter? Ja, es ist jemand, der Jesus Christus gleicht. Aber er ist nicht Jesus Christus. Er ist der Antichrist. Anti heißt auf Griechisch gegen. Der gegen Christus ist. Aber das Wort Anti bedeutet auch anstelle von. Das ist der, der sich an die Stelle von Christus setzt. Und so haben wir hier, nach der Entrückung von Johannes, die 24 Älteste sind im Himmel, das Erscheinen des Antichristen. Als der erste Schlag Gottes gegen die Erde nach der Entrückung. Das gibt uns also ein wunderbares Raster, wo wir weitere Dinge schön einordnen können. Nun kommen wir zu dem Abschnitt prophetische Begriffe und Hauptakteure. Ich habe hier einige Stellen, nicht alle, aufgeführt über die Entrückung. Johannes 14, 1 bis 3. Jesus erklärte den Jüngern, ich gehe ins Haus des Vaters, mache dort Wohnungen bereit, dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Übrigens, was ist das Haus des Vaters? Der Ausdruck kommt zweimal vor in der Bibel, schon in Johannes 2, dort bezeichnet es den Tempel in Jerusalem. Und in Johannes 14 spricht der Herr Jesus über den Himmel, das Haus des Vaters. Das ist der himmlische Tempel. Und er geht hin in den himmlischen Tempel, um Wohnungen zu machen für seine Jünger. Wohnungen im Tempel, wer wohnt im Tempel? Die Priester, die diensttuenden Priester. Der Herr Jesus geht in den himmlischen Tempel, um für die Gemeinde, für die Priester Wohnungen zu machen. Und er kommt dann, um sie zu holen, und dann sind eben die 24 Ältesten, alle Priesterabteilungen im Himmel versammelt. In 1. Korinther 15, 51, das ist ein Schreibfehler, nicht 15, sondern 51, und folgende wird die Entrückung beschrieben als ein Geheimnis. Diese Stelle ist ja so schön vertont in Händels Messias. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Paulus sagt, schaut, wir Gläubige, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle einen verwandelten Körper bekommen. Und zwar wird das geschehen, wir werden alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Nun, Frage, ist das die siebte Posaune, die letzte Posaune? Nun, Paulus sagt, bei der letzten Posaune, mit bestimmtem Artikel, damals, zur Zeit des ersten Korintherbriefes, 54 nach Christus, war die Offenbarung noch nicht geschrieben, 95 nach Christus. Also er konnte sich nicht beziehen auf etwas Bekanntes, die letzte Posaune. Denn das wurde ja erst geoffenbart in der Offenbarung und die Offenbarung wurde erst geoffenbart im Jahr 95. Aber der Begriff, die letzte Posaune, war ein bekannter Begriff aus dem römischen Heerwesen. Es gab drei Posaunen. Die erste Posaune wurde geblasen und die Legionäre mussten die Zelte abbrechen. Zweite Posaune, die Legionäre mussten sich in Reih und Glied aufstellen. Dritte und letzte Posaune, das war die Posaune zum Aufbruch. Bei der letzten Posaune, das ist die Posaune zum Aufbruch des Volkes Gottes. Wie in dem Negro Spiritual. Oh, when the saints go marching in, then let me be in that number. Oh, wenn die Heiligen einmarschieren, dann möchte ich auch dabei sein in ihrer Zahl. Das ist die letzte Posaune. Nun, die Entrückung wird stattfinden vor der großen Drangsal, aber noch früher. Auch vor der Stunde der Versuchung. Ich lese Offenbarung 3, Vers 10. Der Herr Jesus sagt zur Gemeinde in Philadelphia, 3, Vers 10. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Der Herr verheißt hier der Gemeinde, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Stunde der Versuchung, nicht eine Stunde oder Periode, Hora, bedeutet beides, die Periode der Versuchung. Versuchung gab es durch die ganze Menschheitsgeschichte seit dem Garten Eden. Und auch in unserem Leben haben wir besondere Versuchungszeiten erlebt. Aber der Herr Jesus spricht hier über die Stunde der Versuchung. Die Verführungszeit par excellence. Wann ist die? Wenn der Antichrist kommt. Und der Herr sagt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ich komme bald. Das heißt also, die Gemeinde hat hier die Verheißung, dass sie nicht in die Verführungszeit des Antichristen hineinkommt. Mit anderen Worten, vor Siegel Nummer 1 findet die Entrückung statt. Denn dort kommt ja der Reiter auf dem weißen Pferd, siegend auf das er siegte. Nun, es gibt aber Leute, die sagen, halt, so einfach ist das nicht. Hier steht bewahren aus der Stunde der Versuchung. Denn das griechische Wort ek bedeutet doch nicht vor hier. Nun, es ist tatsächlich so, Eck, in meiner Bibel mit vor übersetzt, bedeutet sowohl das eine als auch das andere. Man kann im Wörterbuch nachschauen, Eck, vor, aus und so weiter. Ja, jetzt kann man übersetzen, was man lieber hat. Bewahren vor oder bewahren aus. Aber es ist so, ein Wort bekommt ja erst seine spezielle Bedeutung innerhalb eines Satzes. Und der Satz innerhalb eines Abschnitts und der Abschnitt innerhalb eines Buches. Ja, und so weiter. bewahren Eck. Ich habe ja schon oft das Beispiel erzählt mit Haniel, unser Kleinster. Wenn der auf ein Gewässer zuspringt und ich kann ihn noch aufhalten, dann kann ich ihn bewahren vor dem Wasser. Aber wenn er schon drin ist, dann kann ich auch rein, ich kann ihn aber nicht bewahren aus dem Wasser. Das ist sprachlich reiner Unsinn. Ich kann ihn bewahren vor dem Wasser, ich kann ihn retten aus dem Wasser. Würde hier also griechisch stehen, sozo ek, dann müsste man übersetzen, retten aus. Oder könnte man mit vollem Recht retten aus. Aber hier steht tereo ek, und das heißt bewahren vor. Aber es gibt auch da noch Schlaumeier, und die haben herausgefunden, ja, es heißt hier eben, dass wir bewahrt werden vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, dass Gott uns bewahrt, wenn diese Zeit kommt, dass wir nicht eben in Versuchung fallen. Ja, aber der Text sagt nicht, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, sondern ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Die Bewahrung geschieht vor einer Periode. Also heißt es ganz klar, Philadelphia, du kommst nicht in die Periode der Stunde der Versuchung. Man muss übersetzen, ich werde dich bewahren vor. Wir können zum Schluss noch den Test aufs Exempel machen. Diese Verbindung tereo ek findet man mit dem Computer noch einmal im Neuen Testament. Nur noch einmal. Johannes 17. Der Herr Jesus betet, ich bitte dich, dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Jetzt schauen Sie mal in allen Übersetzungen nach. Ich habe das mal gemacht vor etwa 400 Leuten in Lausanne und habe dann gefragt, was habt ihr alles für Übersetzungen? Wie steht es da? Niemand hat, ich bitte dich, dass du sie bewahrest aus dem Bösen. Alle übersetzen vor. Komisch. Dort sind sich alle einig, und sobald es darum geht, ob wir in den Drangsal kommen oder nicht, ist man sich nicht mehr einig. Ich werde dich bewahren vor der Stunde, vor dieser Periode der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Was ich nun sage, ist kein Beweis, aber Henoch wurde vor dem weltweiten Gericht der Sintflut entrückt. Noah und seine Söhne, die gingen durch die Flut hindurch auf eine neue Erde, gewissermaßen, auf eine erneuerte Erde. Es gibt Leute, die werden vorher entrückt, und es gibt andere, die müssen hindurch. Und wir finden die in der Offenbarung. Wir finden sogar eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Offenbarung 7,9, die durch die Drangsal hindurchgeht. Genauso wie Noah und seine Söhne, das sind die Vorfahren von allen Stämmen und Sprachen und Völkern. Aber es gibt solche, die werden vorher entrückt. Und das Schöne ist, Henoch, Chanoch auf Hebräisch, bedeutet eingeweiht, belehrt. Geheimnisvoll, ja? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Und so weiter. Also, die Entrückung der Gemeinde, die dürfen wir, Gott sei Dank, vor der Drangsal ansetzen, aber noch mehr, vor der Stunde der Versuchung. Es wird dauernd gesprochen, findet die Entrückung vor der Drangsal statt, während oder nachher? Ja, wie sollen sagen, findet die Entrückung statt vor der Stunde der Versuchung oder während oder nachher? Das ist noch viel mehr. Wir werden nicht nur knapp vor der Stunde der Versuchung, vor der großen Drangsal entrückt, sondern sogar noch vorher. Auf unserer Folie 2, wir haben die Entrückung, dann gibt es eine Übergangszeit und dann erst die 3,5 Jahre der Drangsalszeit. Frage: Wie lange dauert die Periode von der Entrückung bis zur Wiederkunft Christi? Ja, wir wissen, in diese Zeit fällt die 70. Jahrwoche hinein. Ja? Also mindestens 7 Jahre. Aber beginnen die 7 Jahre mit dem Tag der Entrückung? Wir haben in Daniel 9 einfach gelernt, der kommende Fürst, er wird einen starken Bund schließen mit den vielen für eine Jahrwoche. Nun ist es nicht klar, dass der kommende Fürst am Tag der Entrückung den Bund schließt. Somit bleibt zwischen Entrückung und dem Bundesschluss eine unbekannte X plus 7 Jahre. Also wir könnten da reinschreiben, diese Periode ist X plus 7. Natürlich wird nach der Entrückung der Gemeinde, wenn der Heilige Geist nicht mehr auf Erden wohnt, er ist zwar allgegenwärtig, auch nachher noch, wie im Alten Testament, aber er wird seine spezielle Gegenwart nicht mehr so erweisen wie jetzt in der Zeit der Kirche, der Gemeinde. Und wenn er so als Kraft weg ist, dann wird sich alles überstürzen. Wir gehen nochmals zu 2. Thessalonicher 2. Da haben wir ja schon gelesen über den Antichristen, dieser Mensch der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzt. Und damit wird dann die große Drangsal ausgelöst. Und nun sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, dass ihr zu seiner Zeit geoffenbart werde. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Da ist also etwas, das zurückhält, dass der Antichrist kommen kann. Etwas, das zurückhält, das Offenbarung 6, Vers 1 sich erfüllt. Und schon viele Bibelleser haben sich gesagt, ach, schade, dass es nicht steht. Was? Die Thessalonicher wussten es. Als den Jungbekehrten hatte das schon längst erklärt. Da in den paar Wochen, wo er in Thessalonich war. Also Prophetiestudium ist nicht für Fortgeschrittene. Das ist schon für Frischbekehrte, die aus dem Heidentum kommen, ja. Ja gut, welche Kraft gibt es auf Erden, die das Böse so zurückhalten kann? Die Gemeinde? Nein, wir haben ja bei uns selber schon nicht die Kraft. Aber der Heilige Geist in der Gemeinde. Und das ist auch in unserem Leben die Kraft gegen das Böse. Aber wenn der Heilige Geist bei der Entrückung weggeht, so wie er am Pfingsten gekommen war, dann ist diese aufhaltende Kraft weg und der Antichrist kann kommen. Das heißt, die Ereignisse nach der Entrückung können sich dann überstürzen. Die werden nicht mehr Zeitalter brauchen. Es wird zu einer Überstürzung kommen. Und darum müssen wir unter dieser unbekannten X nicht große Zeiträume uns darunter vorstellen. Es kommt zur Überstürzung. Und haben wir nicht schon ein bisschen gelernt in den vergangenen Jahren, was Überstürzung ist? 1989, und dann ging das Domino los. Wir konnten kaum mehr atmen, eins ums andere, tak, 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 bis der Kommunismus so am Boden lag. Ganz gewaltig. Ich mag noch erinnern, dann kam die Weihnachtszeit da, man fragte sich, wie ist es mit Rumänien? Wann ist diese Bastion am Boden? Ich sage, ja, vielleicht noch 2 Jahren. Und dann tak, ging das los. Ich hatte schon mein Ticket gekauft für einen geheimen Besuch in Rumänien. Und dann im Januar war schon alles vorbei. Und konnte nur noch das zerschossene Bukarest besuchen. Aber alle jubelten vor Freude und man überheizte die Räume, weil man endlich wieder mal heizen durfte. Bei offenen Fenstern, wohlverstanden. Verrückt. Aber eben, das ging so schnell. Und da haben wir gelernt, was es heißt, sich überstürzen. Und das wird nach der Entrückung noch mehr kommen. So, und jetzt können wir ganz überstürzt in die Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Abriss der kommenden prophetischen Ereignisse.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.